Freunde, welch Glanz in unserer bescheidenen Podcast-Hütte. Folge 282, abseits der Fußball-Podcast. Heute mit König Boris von Fettes Brot. Er hat ein Buch geschrieben, das nennt sich St. Pauli, eine Liebeserklärung. Natürlich reden wir darüber. Wir reden natürlich auch generell über den FC St. Pauli, über die Entwicklung des Fußballs und darüber, wie man so eine Auswärtsfahrt komplett versauen kann. Viel Spaß.
Noch abseits der Fußball-Podcast heute am 3.1. 12.12 Uhr Minuten ist der Aufnahmemoment. Leine hat gesagt, es ist Folge 300, dann wiederhole ich das und sage, bitte. Bitte Applaus für Christian Leidi-Barten.
Schönen guten Tag an diesem 3.1. Ich habe so eine kleine Zeitreise in den 90er gerade.
Yeah, also, baby.
Da gehen wir gleich nochmal drauf ein und natürlich auch dabei unser Gründer dieses Podcasts, der CEO, wie man in Fachchinesisch sagt, Steffen Hertlein.
Zu Recht. Und wir haben heute, das muss ich wirklich sagen, das ist wirklich vom Allerfeinsten und auch vielen, vielen Dank, eine Legende, eine Ikone. Es geht um den St. Pauli. Wir müssen anfangen. Meine Damen und Herren, bitte Applaus, den Ovations für König Boris!
Wuhuhuhu. Moin!
Hallo! Shit! Also wirklich, welch Glanz in unserer kleinen, bescheidenen Podcast-Hütte, lieber Boris. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank für diese famose Ansage.
Bitte, jederzeit, auch als Klingelton buchbar. Lass mich ganz kurz bitte, bevor wir über das wunderbare Buch reden, über die tolle Mannschaft St. Pauli, weil wir haben ja auch tatsächlich ein, zwei Zuhörerinnen und Zuhörer, Freunde. Und dann sage ich im Freundeskreis auch an Silvester, hey, hier, König Boris, alle sind völlig am Eskalieren. Ich habe wirklich immer die gleichen drei Sätze, du hast es ja auch in anderen Interviews schon mal gesagt, aber ich immer die gleichen Sätze gehört. Wie krass, Fettes Brot, König Boris, Helden unserer Jugend. Dann, wie krass, wie nicht mehr zusammen, aber die kommen doch wieder zusammen. Boris, hast du die Minute Zeit, und mir zu sagen, wie genau kam das zustande mit Fettes Brot und jetzt nicht mehr zusammen, und gibt es vielleicht ein Comeback irgendwann?
Wie es zustande kam, dass es uns als Band gibt oder nicht mehr gibt? Also
Gerne beides.
Okay, alles klar. Die Kurzfassung ist, ich habe Björn Beton in der Jugendgruppe kennengelernt, da bei mir auf der Ecke. Der hat dann Dr. Renz kennengelernt, der hat damals schon in einer Rapband namens Poets of Peace gespielt. Und die suchten einen Bassisten, und ich habe damals rudimentär Bass gespielt, und so kamen wir dann zusammen. Und dann waren wir so 5, 6 Leute auf der Bühne, ein wildes Durcheinander. Und irgendwann aus dieser Gruppe haben sich dann wir drei als Fettes Brot herauskristallisiert. Und das haben wir dann über 30 Jahre gemeinsam gemacht. Und irgendwann haben wir so festgestellt, dass es nicht alle gleich viel Bock haben, weiter Musik zu machen nach 30 Jahren. Und dann haben wir gesagt, okay, bevor es jetzt irgendwie komisch wird, machen wir einen grandiosen Abschied, ein großer Knall, und sind dann nochmal gemeinsam auf Tour gegangen und haben dann 2 Tage in Hamburg vor 60.000 Leuten unseren Abschied gefeiert, sozusagen.
Da können sich andere Bands mal echt eine Scheibe von abschneiden, den Punkt zu finden, zu sagen, okay, jetzt reicht's, wir haben einfach keinen Bock mehr. Und das muss ja auch erlaubt sein, also.
Genau, und es kann natürlich, wir haben auf keinen Fall ausgeschlossen, dass es irgendwann mal ein Comeback geben wird, aber es war jetzt kein Promo-Stunt oder so, sondern wir meinen das schon ernst, und wir sind jetzt nicht wie Howard Carpendale oder die Scorpions. und dann 30 Jahre auf Tour gehen, so haben wir es nicht gemacht. Und aber wer weiß, vielleicht geht uns ja irgendwann das Geld aus oder uns wird langweilig oder eine Mischung aus alledem, und dann sagen wir, komm, lass uns nochmal und die alten Knochen auf die Bühne bringen. Aber das steht momentan nicht an. Momentan bin ich solo unterwegs und habe auch ein Solo-Album gemacht, Disneyland After Dark, für die es noch nicht kennen, und habe ein Buch geschrieben.
Richtig. Und, ja, Herr Barton, sorry. Und ganz kurz, ich habe noch eine ganz, ganz, ganz wichtige Frage, weil es geht um den FC St. Pauli. Wir hatten Mike Nöcker hier zu Gast, der ja auch St. Pauli-Fan ist. Und Steffen sagt immer Pauli. Und Mike Nöcker hat gesagt, das darfst du nicht sagen. Es heißt St. Pauli. Boris, wie ist es richtig? Oder ist es furzegal?
Also, viele reagieren sehr empfindlich auf Pauli. Ich würde, um sicher zu gehen, würde ich immer St. Pauli sagen. Ich bin ja jetzt nicht so streng, aber St. Pauli, damit machen wir auf jeden Fall nichts falsch.
St. Pauli. Was passiert beim FC St. Pauli?
da wird Fußball gespielt.
Ja. Ja, dann lass uns direkt auch mal. Sag mir doch bitte erstmal, wie kam es denn, also wie war denn die Motivation? War der Gedanke schon länger da, darüber ein Buch zu schreiben, über deinen Verein, über deinen St. Pauli?
Ehrlich gesagt nicht. Also ich wurde vom Ullstein Verlag angeschrieben, ob ich mir nicht vorstellen könne, das zu machen. Mhm. Und da war ich erst ein bisschen skeptisch, weil ich habe noch nie ein Buch geschrieben, wusste nicht, kann ich das überhaupt? Und keine Ahnung, ist das cool und so? Und dann habe ich ein bisschen nachgedacht und ist mir so aufgefallen, ich stehe da ja jetzt schon eine ganze Weile, beziehungsweise sitze mittlerweile und habe ein paar Storys zu erzählen und dann habe ich angefangen, die aufzuschreiben. Und dann hab ich einen Vertrag unterschrieben, dann habe ich Schiss gekriegt und dann habe ich mich sehr diszipliniert jeden Tag hingesetzt und habe ein bisschen was geschrieben, damit ich rechtzeitig fertig werde.
Also vom Abgabetermin her meinst du?
Ja, genau.
Und man kann das Buch wirklich nur empfehlen. Ich habe es als Hörbuch gehört. Danke, Steffen, für den Link bei Spotify. Yes, weil ich habe mich echt an Hörbücher gewöhnt. Ich mag das, die Seiten zu blättern, aber wenn dann noch der Autor selber liest, du hast da wirklich so viele geile Storys drin von Auswärtsfahrten und von krassen Aktionen, wo ihr wirklich Schiss hattet und geflüchtet seid. Es war eine Sache, ich muss das rausholen, weil auch wenn es ein bisschen eklig ist, aber ich habe mich direkt in die Situation hineinversetzt gefühlt.
Ja, ich bin sofort da, ich glaube, der Onkel Amazon. Mach ruhig weiter, bitte.
Sorry. Ah ja, klar. Und zwar eine Auswärtsfahrt, da war irgendein Kollege von dir oder zumindest einer dabei, der war ein bisschen angetrunken und hat versucht, in eine Flasche zu pinkeln.
Ja, das ist gründlich in die Hose gegangen, beziehungsweise auf die Hose seines Sitznachbarn. Also seine Mini-Anaconda hat er nicht mehr so ganz gut in die kleine Flaschenöffnung zielen können. Und er war schon auch gut angesoffen und hat dann seinen Sitznachbarn über die kompletten Oberschenkel gepisst. Fand der natürlich nicht ganz so lustig.
Das kann ich mir vorstellen. Ich erinnere mich an eine Situation. Sorry. Wir waren auch früher immer zu Auswärtsfahrten unterwegs. Dieselben Leute, Arbeitskollege und ein Kollege, der hieß Roland, ich mach's kurz. Und Roland war immer schon rotzevoll, bevor das Spiel angefangen hat. Und wir sind mit dem Zug gefahren.
Bei diesem Podcast.
Wir kamen, glaube ich, aus Braunschweig zurück. Das waren noch Zweitliga-Zeiten. Und wir haben Roland gesucht und er lag dann komplett voll gepisst vor der Zugtür. Und da habe ich dann gesagt, den lassen wir jetzt hier liegen. Und ich habe ihn seitdem nie wieder gesehen. So, der liegt wahrscheinlich immer noch da. Was natürlich ganz wichtig ist, St. Pauli ist ja mit einer großen Tradition auch verbunden. Ja, das heißt jetzt nicht unbedingt, was immer die Dazugehörigkeit in der Liga angeht, kontinuierlich. Aber der Club an sich, das ist ein kleines Stadion, das ist ein vermeintlich kleiner Verein, der trotzdem unglaublich viel rüberbringt. Also ich war leider noch nie aus St. Pauli. Was macht für dich die Faszination St. Pauli aus, der Club?
Das ist natürlich, da ich ja so tief drin bin, ist das natürlich sehr schwer für mich, das so von außen zu betrachten. Aber also bei mir fing es ja an, zu der Zeit, als so die Fankultur so auf links gedreht wurde bei St. Pauli, die Hafenstraßen, Hausbesetzer sozusagen die Fankultur nochmal neu erfunden haben. Und da geriet ich mitten hinein und ich stand da als 15-jähriger Bursche und alles, was mich faszinierte, war in diesem Verein zu finden. Also erstmal Fußball, dann Popkultur, Musik spielte eine große Rolle. Man konnte ziemlich sicher sein, dass man nicht auf die Fresse kriegt, wenn man da ist und dass es keine Nazis gibt. Oder dass, wenn es welche gab, dass ich darum gekümmert wurde, relativ schnell. Und das waren Dinge, die mir sehr gut gefallen haben. Und es ist ja so, also ich erinnere mich, dass St. Pauli-Fans dann teilweise auch nicht besonders ernst genommen wurden, weil das so eine komische Horde von merkwürdigen, keine Ahnung, Piraten war. Und aber das war natürlich ein gutes Gefühl, ne? Wenn man so unterschätzt und irgendwie so ein bisschen ausgelacht wurde, das schweißt natürlich alle dann zusammen. Und ich würde sagen, St. Pauli ist bis heute der Verein, oder ein Verein, der versucht, so andere Wege zu gehen, also auch im Profifußball. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt mit der Genossenschaft, dass jetzt sozusagen man Anteile zeichnen konnte am Stadion. Und sind 30 Millionen Euro zusammengekommen und das sozusagen das Stadion gehört jetzt den Fans. Und ich habe auch einen Anteil gezeichnet, selbstverständlich. Das ist meine größte Immobilie, die ich besitze. Und aber ne, so versucht halt der FC St. Pauli Geld zu generieren und nicht den Stadionnamen an irgendein Finanzunternehmen zu verkaufen müssen oder irgendwelche zwielichtigen Investoren an Land zu holen. Und das schätze ich sehr an dem Verein.
Das ist auch mal wieder Thema hier im Podcast. Also dieses ganze Investoren-Ding, wo man schwer durchblickt, wo man sich irgendwie wehrt. Was wäre denn für dich, also gerade bei einem Verein wie St. Pauli, wenn da so ein Scheich ankommt und sagt, hier, wir machen das zweite 1860 München, ich kaufe, ich kann hier schalten und walten, wie ich will. Wäre das für eine Mannschaft, für eine Stadt, für St. Pauli überhaupt irgendwie denkbar?
Nein, auf keinen Fall. Also wenn St. Pauli das täte, was keiner macht, vorhat und auch keiner will, weil alle den auch so das Präsidium und so, die verstehen den Verein sehr gut und sind, ich meine, Oke Göttlich ist ja auch sehr, ist ja Fanpräsident sozusagen, dann wäre der Verein tot. Also da bin ich mir relativ sicher. Das würde der FC St. Pauli nicht überleben, wenn man so einen Move macht. Aber das steht, glaube ich, auch nicht an. Und man hat ja auch gesehen, wo das hinführt. Ne? Also ich meine, 1860 ist ja jetzt ein trauriges Beispiel. Das lief ja nicht so besonders gut.
Was wäre denn, wenn es, weil ich bin immer der Meinung, ich will das auch nicht haben, dass irgendeiner, ist ja egal, ob es ein Scheich ist und wie der aussieht und wo der herkommt, wenn einer das als Spielzeug sieht. Aber wenn jetzt einer aus der Region kommt und sagt, ich bin schon Eintracht-Fan seit der Kindheit, wie jetzt, blödes Beispiel, aber Kühne bei HSV, wärst du damit d'accord, wenn es wirklich ein Fan ist, der sagt, ich habe viel Geld, ich gebe das Geld gerne dem Verein, damit daraus was gemacht wird, ist doch eine andere Sache, oder?
Ja, wenn jemand sein Vermögen da reingeben will, ist klar, es geht ja darum, wer hat am Ende was zu entscheiden, ne? So, und das funktioniert halt nicht. Also, dass du dir dann so die Entscheidungsmacht kaufst, sondern das bleibt dann schon beim, muss dann schon beim Verein bleiben. Aber wenn jemand so viel Geld über hat und seinem Lieblingsverein irgendwie ein paar Spieler bezahlen will, herzlich gerne.
Und du siehst ja beim Kühn, es hat nicht alles funktioniert, Steffen.
Ja. Nee, ich wollte mal fragen, wie es also jetzt aus der Ferne kriegt man es da so ein bisschen mit, aber wie ist denn im Moment der Status oder die Freundschaft, Feindschaft, die Liebe aus der Ferne mit dem HSV. Also ist das noch so dieser klassische Derby-Charakter oder hat das ein bisschen abgemildert?
Genau. Nee, das ist schon noch, also das hat schon Stadtderby, das ist so das Spiel des Jahres, ne? Also oder die zwei Spiele des Jahres, da fiebern schon alle drauf hin und da ist auch ordentlich Rivalität mit im Spiel, das ist auch total richtig so, finde ich. Ich sage immer, also ich bin dafür, im Stadion bin ich für volle Rivalität und Spottgesänge und was dazu gehört, da habe ich gar kein Problem mit. Außerhalb des Stadions nehme ich jeden in den Arm. Ich meine, in Hamburg ist es ja so, dass die Stadt ist zwar groß, aber nicht so groß, dass jeder kennt einen, der den anderen Verein gut findet. Also sei es in der Familie, Freundeskreis, auf der Arbeit und da muss man ja irgendwie miteinander klarkommen. Und dann frotzelt man ein bisschen und macht sich gegenseitig übereinander lustig und das finde ich auch fein, sich aufs Maul zu hauen. Weil man den anderen Verein gut findet, halte ich für totalen Quatsch. Und ich sag mal so, so große Ausschreitungen und irgendwie was Wildes ist in den letzten Jahren auch nicht passiert, was ich auch gut finde.
Ich wollte gerade sagen, also Rivalität, das haben wir ja auch mit Offenbach und Frankfurt, das ist ähnlich wie bei euch. Rivalität, ja, Hass, nein. In deinem Buch schreibst du auch über einen Derby, das ist ein paar Jahre her, da hat der HSV irgendwie von Anfang an gedrückt wie Gina Wild bei einer Werksbesichtigung von Böcklunde und ihr habt gewonnen 1-0. Und Wie war das dann im Stadion? Das war ja beim HSV auswärts, also auswärts quasi. Oder war das zu Hause?
Nee. Das war beim HSV im Volkspark. Das war ja der erste Derby-Sieg seit über 30 Jahren.
33, ne? Also, ja, genau. Ja.
Das war natürlich völlig verrückt. Also es war ein klirrend kalter Februar. Und Gerald Asamoah hat das 1-0 gemacht mit dem Kopf.
Gerald Asamoah.
Genau so ist es. Und also ich meine, die Kurve stand Kopf, ne? Also die sind alle komplett ausgerastet und haben dann natürlich den Rest des Spiels alle gebetet, dass wir dieses 1-0 nach Hause bringen. Und als wir das dann tatsächlich geschafft haben, gab es kein Halten mehr. Also wir haben da echt gefeiert und dann war im Viertel, also dann auf St. Pauli und so, was da los war an dem Abend, das kannst du keinem erzählen. Überall liefen in den Fernsehern das Siegtor und die jubelnden Fans und die jubelnden Spieler auf Schleife und war eine wilde Nacht.
Hast du denn ein Weltpokalsieger-Besieger-T-Shirt und warst du auch bei dem Spiel damals dabei?
Das liegt bei mir gefaltet im Schrank. Ich habe es nie angezogen. Ist nicht besonders hübsch, aber eines Tages wird es wahrscheinlich Millionen wert sein. Keine Ahnung. Also ich habe es tatsächlich noch als Andenken und ich war bei dem Spiel dabei. 2002, als wir die Bayern zu Hause geschlagen haben. Das war natürlich auch ein sehr denkwürdiger Moment. Und ich habe es vor Anpfiff prophezeit. Hinterher wusste das keiner mehr, dass ich das gesagt habe.
Genau. Ich habe es gesagt, mal Bier.
Heute schlagen wir die Bayern und es sollte tatsächlich so kommen.
Hast du denn was, hast du denn eine Anekdote aus deiner Fanzeit, die es aus Gründen nicht ins Buch geschafft hat? Oder hast du ungefiltert? Oder hast du irgendwas, wo du sagst, okay, das kann ich heute beim Abseits-Podcast erzählen? Da war eine Sache dabei, die durfte ich nicht im Buch niederschreiben.
So ein paar Namen habe ich natürlich an der einen oder anderen Stelle weggelassen, aber ich habe jetzt nichts weggelassen, weil ich dachte, man kann das nicht erzählen oder so. Also ich hab einfach versucht, die spannendsten und die lustigsten Geschichten aufzuschreiben und ich habe natürlich noch ganz viele andere Auswärtsfahrten mitgemacht. Also ich, ganz kurz, streife ich auch so Horrorspiele in Paderborn im Schneegestöber, wo du 1-0 verlierst und in der Gästekurve gibt es nur alkoholfreien Glühwein und du denkst, okay, ich werde nie wieder in irgendein Fußballstadion gehen.
Und, da kriegst du Gänsehaut, wirklich. Da kriegst du wirklich.
Ja, aber rückwärts und dann haben wir uns natürlich, auf dem Rückweg haben wir uns dann eine schöne Palette, halbe Liter Dosen noch am Bahnhof gekauft und haben die ausgesoffen und haben natürlich auf der Rückfahrt ordentlich randaliert, weil irgendwie der Frust muss ja dann manchmal auch irgendwie rausgelassen werden, aber ja, solche Geschichten gibt es natürlich viele, aber es haben jetzt nicht alle ins Buch geschafft. Ich wollte ja jetzt auch kein 500-Seiten-Buch schreiben, es sollte ja ein bisschen leicht verdaulich bleiben.
Hast du denn, was die Zukunft angeht, ein bisschen Angst, dass St. Pauli auch so ein bisschen mit in diese Riege von den Normalo-Clubs reinkommt, sprich was Tradition angeht, dass das ein bisschen verloren geht, weil du irgendwann den Druck hast, du musst mitmachen. Ihr wart zum Beispiel der erste Club mit dem schwulen Präsidenten Corny Littmann damals. Ihr habt ja wirklich viel, was andere Clubs nicht haben, die Piratenflagge. Ich glaube, bei euch läuft oder lief Blur Song 2 bei einem Tor oder beim Einlauf, ne? Nee, beim Einlauf ist es Hell's Bells, glaube ich.
Mhm. Genau.
Und
ja,
bei das Tor
läuft beides immer noch. Ja, beim Tor ist es Song 2 von Blur, ja.
Kann ein Club wie St. Pauli auf der Ebene, immer zwischen der ersten und der zweiten Liga, die nächsten 10, 20 Jahre bestehen, ohne mit den Business-Regeln mitzuspielen, dann doch irgendwann mal ein Sponsor, der viel mehr zahlt, ein Eigner oder sowas. Wie schwer ist das? Weil wir wissen von der Eintracht auch von früher noch, aber das ist trotzdem noch ein großer Unterschied.
Ja, es ist immer ein Tanz auf der Rasierklinge, ne? Also wie ich ja schon erwähnt habe, man muss sich dann alternative Wege überlegen, wie man Geld organisiert. Und ich finde, diese Geschichte mit der Genossenschaft ist schon ziemlich beeindruckend. Also ich meine, 30 Millionen, damit kann man schon ein bisschen was machen. Krass. Und genau in die Richtung muss es weitergehen, ne? Also man kann sich nicht ausruhen und zurücklegen, sondern man muss immer wach bleiben und gucken, was geht nicht. Und ich glaube, das wird immer ein Ausloten bleiben beim FC St. Pauli.
Hast du denn momentan, sorry, Herr Bartsch.
Nee, bitte, Steffen, bitte.
Hast du denn gerade was im Fußball, wo du sagst, okay, das feiere ich, also bei anderen Vereinen, national, international, das feiere ich, das könnte ich mir für St. Pauli im kleinen, mittleren oder großen auch vorstellen und irgendwas, wo du sagst, boah, das geht mir richtig auf den Sack, da habe ich gar keinen Bock drauf. Also wenn das auch in die Nähe vom Verein kommen würde, da wäre ich komplett dagegen.
Wie meinst du das?
Also zum Beispiel, dass du sagst, irgendwie du hast da, also bei mir ist es so ein bisschen, wir haben ja auch das Thema Finanzen immer wieder, dass man sagt, okay, man hat den einen oder anderen Spieler von anderen Vereinen, wo ich sage, oh, also wenn der mal bei der Eintracht vorbeischauen würde, also wir hatten zum Beispiel das Thema, das ein oder andere Mal, weil ja schon mal angeboten wurde, Ronaldo bei der Eintracht. So, da war, war für mich so ein Punkt, wo sagen, ich hätte mir das auf jeden Fall vorgestellt. So, ich hätte das mal so ein Jahr lang allein die Trikotverkäufe und so, wo ich sage, auch also, dass du irgendwas hast, wo du sagst, da bist du auch mal irgendwie am Tisch oder auf dem Weg zum Stadion, habt ihr da Diskussionen, ob man das für den Verein haben will. Ich glaube, ich war der Einzige in ganz Hessen, der gesagt hat, ich würde den Ronaldo gerne mal bei der Eintracht sehen.
Warst du, ja.
Ich hätte es geil gefunden, alle. Ronaldo, was ist das? Ja,
ich glaube, der, also mal abgesehen davon, dass das bei St. Pauli gar nicht ansteht.
Man weiß es nicht, wenn er weiterspielt.
Krasser Fremdkörper in der Mannschaft. Ne? Ich glaube, das würde so das Gefüge ein bisschen auseinander sprengen. Ich glaube nicht, dass das unbedingt so zur Leistung beitragen würde. Ich hätte nichts aktuell gegen einen Spieler, der uns so in der Rückrunde jetzt so 12 Tore macht. Da hätte ich nichts gegen. Bei uns ist ja offensiv, ist es ja ein bisschen mau leider noch. Da, und jetzt unser bester Stürmer hat sich jetzt gerade auch noch verletzt und fällt bis auf Weiteres aus. Das ist natürlich scheiße und ich hoffe, dass da der Verein vielleicht nochmal nachlegen kann. Vielleicht mit einer geilen Laie oder so, wäre ich ja schon einverstanden. Haben jetzt auf jeden Fall nochmal einen geilen Abwehrspieler geholt, japanischen Nationalspieler, Ando.
Das hatte ich schon, Ando.
Genau, da bin ich mal sehr gespannt. Der soll wohl ganz gut sein.
St. Pauli
fehlt uns auch bisher.
Aktuell ist St. Pauli 16. mit 12 Punkten. Was ist denn, ich denke mal, nicht abzusteigen ist das große Ziel. Ne? Klar, was soll es anders sein auch dieses Jahr?
Ja, um nichts anderes geht's. Also Platz 15 bin ich absolut zufrieden mit.
Relegation will keiner haben, das kennen wir hier aus Frankfurt ja auch.
Ja, das ist gegangen, immer die Hölle. Also,
das ist unfair auch.
Ja, es geht in die Hose dann auch meistens.
Ja, vor allem wie Elfmeterschießen im Pokal. Oder, oh, bitte keine Relegation. Ey. Und dann hast du da zwei schlechte Tage und dann geht's ab in die zweite Liga und irgendwie Paderborn kommt hoch oder sowas. Weißt du, sagst, oder
ja, natürlich. Also 15 würde ich schon nehmen. Also 16 muss nicht sein. Aber dafür müssen wir noch ein bisschen was machen. Aber vor Covid zeigt ja zuletzt zum Glück nach oben.
Wir drücken die Daumen. Wir sind immer für die Clubs, die schon in die Bundesliga gehören. Da ist St. Pauli auf jeden Fall dabei. Boris, hast du vielleicht ein Erlebnis, was St. Pauli angeht, das richtig beschissen war, wo du gar nicht gern dran denkst, und eins, wo du sagst, das war das Größte, was ich hier erlebt habe mit dem Club?
Ja, ich schreibe ja auch in dem Buch ein Heimspiel gegen Chemnitz, wo irgendwie ein Haufen Neonazis ins Stadion gekommen sind und richtig Alarm gemacht haben. Das war ziemlich ungeiler Moment und ging hinterher auch ganz gut zur Sache. Sowas braucht kein Mensch. Also sowas finde ich richtig scheiße und das ist auf St. Pauli auch nicht gern gesehen. Ab und zu gab es auch mal eine kleine Schubserei hier oder da, aber das war alles im Rahmen, sag ich mal. Und geile Momente gibt es natürlich jede Menge. Ne? Also die frischeste Erinnerung ist natürlich der Wiederaufstieg in die erste Liga in der vorletzten Saison nach 13 Jahren. Ne? Das war natürlich Killer. Das war irgendwie im Mai, ein Sommertag. Wir haben Osnabrück geschlagen und Plattsturm und dann ging halt eine wilde Sause los. Das war schon richtig geil. Und danach habe ich dann noch auf der Party, die ein paar Tage später war, auf der Reeperbahn, wurde ich dann gefragt, ob ich dann da auch vielleicht ein kleines DJ-Set machen will. Und dann habe ich mit einem Kumpel da aufgelegt vor 30.000 Leuten. Gemeinsam mit der Mannschaft gefeiert und so. Das war schon ziemlich geil.
Wie war das denn eigentlich mit deinen Kollegen von Fettes Brot? Waren die auch Fußballfans? Und wenn ja, von welchem Verein? Weil ihr habt nie was für St. Pauli aufgenommen oder eine Hymne oder so, oder?
Gab's da mal doch, was? Also wir haben mal einen Song für Evelyn gesungen.
Evelyn.
Genau, wir haben das Stück Evelyn von der Nationalgalerie, ich weiß nicht, wer es noch kennt, von so einer Rockband aus den 90ern. Nils Frevert ist da, war der Frontmann, der macht immer noch sehr gute Musik. Und dann haben wir aus Evelyn, haben wir dann Evelyn gemacht und haben ihm einen Song gewidmet, weil er es geschafft hat, uns vor dem Absturz in die dritte Liga zu bewahren. Kann man sich auf YouTube auch immer noch angucken, ist ganz lustig.
Gönn dir.
Meine beiden ehemaligen Bandkollegen sind auch St. Pauli-Fans. Wir gehen auch immer zusammen ins Stadion. Also wir sind so eine lose Gruppe von so 10 Leuten und die beiden sind auch auf jeden Fall dabei.
Und Evelyn, ich kann es nur empfehlen, ich höre den 16er seinen Podcast mit Michael Born jede Woche. Sein Herz hängt immer noch an St. Pauli. In jeder Folge spricht er über den FC St. Pauli. Das wird sich, glaube ich, auch nicht mehr ändern.
Ich wollte den Boris mal fragen, sorry, aber wie ist denn mit dem Schreiben? Also bist du da jetzt auf den Geschmack gekommen, zu sagen, es könnte natürlich auch sein, Autobiografie oder Biografie über Fettes Brot oder du hast irgendwie, dass du sagst, die St. Pauli-Version von Harry Potter oder, dass du sagst, das wäre eine geile Idee.
Harry Pauli. Also es ist ja so, bevor man irgendwie anfängt, ein Buch zu schreiben, kann man sich das eigentlich nicht vorstellen, dass man das hinkriegt. Also ich nicht. Also ich habe das für so gedacht, alter Schwede, ein Buch zu schreiben, das ist was anderes als ein Songtext. Aber wenn man es mal geschafft hat und das Buch tatsächlich auch das Licht der Welt erblickt und die Leute finden es dann auch noch gut, dann ist das so im Gehirn gespeichert von, okay, es ist möglich, es geht. Und insofern kann ich mir durchaus vorstellen, das nochmal zu machen, ja. Was es dann wird, werden wir sehen, aber also ich habe auf jeden Fall bin auf den Geschmack gekommen.
Ich stelle mir das echt schwer vor.
Die St. Pauli-Version von Harry Potter fände ich geil. Leicht versoffen irgendwie.
Bin ich zweimal im Kino eingeschlafen. Okay, leicht versoffen hört sich gut an. Aber ich stelle mir das auch echt schwer vor, wie er gesagt hat. Es gibt diese eine Folge von Hör mal, wer der hämmert. Ich habe diese Folge geliebt. Da sollte er auch ein Buch schreiben und er sitzt die ganze Folge über vor dem Blatt und hat ein Wort geschrieben und hat es nicht hinbekommen. Also Hut ab. Ich glaube, das ist echt nicht so einfach, weil es sind ja viele Menschen, die eine Biografie schreiben oder ein Buch über einen Verein und dann denkst du mir, da kommt der Nächste. Ja, nee, weit gefehlt.
Howie hat jetzt auch eine geschrieben. Howie Carpendale, Autobiografie.
Er kommt schon das zweite Mal in unserem Gespräch hier heute.
Jetzt. Ja. Ich freue mich prima. Ja.
Ich liebe euch. Boris, ich wollte mal fragen, also das gilt sowohl für Musik als auch Schreiben. Hast du Punkte, wo du sagst, okay, das brauche ich für die Inspiration, dass du sagst, okay, nach einem Pauli-Spiel bin ich krass inspiriert? Oder wo nimmst du die Inspiration her zu schreiben oder Kunst zu produzieren?
Ja, das ist schwierig zu beantworten. Das weiß ich selber manchmal nicht so genau. Manchmal fließt es so durch einen durch und man weiß nicht so, wo es herkommt. Bei mir ist es oft morgens, also tatsächlich, da habe ich so mit die besten Ideen, so nach Aufstehen, ein bisschen Sport machen und dann fängt so an, der Kopf zu rattern und dann setze ich mich hin und schreibe auf oder hack kurz ein paar Ideen in mein Handy oder singe ein paar Melodien oder lass mir ein paar Überschriften einfallen oder so. Und genau, und meistens ist das immer erstmal so eine lose Sammlung und im Laufe der Zeit ordnet sich das dann und wird dann entweder ein Song oder ein Text oder ein Buch oder was auch immer. Manchmal male ich auch.
Oh, guck mal hier. Ja, ich wollte nämlich noch fragen. Ich wollte jetzt mal auf die Musiklandschaft heute zurückkommen. In den 90ern hattest du eine Handvoll deutsche Hip-Hop-Bands. Ja, das wart ihr, das war Rödel am Hartmann-Projekt, die fand das natürlich. Aber es ist nicht vergleichbar mit dem, was heute quasi in den Charts vertreten ist. Also in jedem zweiten Lied wird die Mutter von irgendjemandem gefickt. Und du brauchst eine Knarre in Deutschland und tralala und die Weiber haben nichts. Es ist ja wirklich so. Wie siehst du denn also sind nicht alle so, um Gottes Willen, aber wie siehst du denn die Entwicklung des deutschen Raps, des deutschen Hip-Hops?
Wollte ich gerade sagen, es gibt natürlich, also wenn man was anderes hören will, kann man das auch finden. Ne? Und ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied zu damals, dass die Pluralität, sag ich mal, in der deutschen Rapmusik viel größer geworden ist. Ne? Also du findest da, es gibt dann eine Bandbreite an Sachen, die du dir anhören kannst von bis. Und damals war das halt sehr übersichtlich. Ne? Also eigentlich, wenn man irgendwie in der Hip-Hop-Szene unterwegs war, kannte man die Leute in jeder Stadt, die auch irgendwie an Hip-Hop interessiert waren. Das ist heute natürlich anders. Und ich konzentriere mich immer lieber auf die Sachen, die ich gut finde, als das, was ich scheiße finde. Und es gibt tolle Sachen auch. Ja? Also was sehe ich jetzt zum Beispiel? Ein Fett Tony hat gerade einen neuen Song rausgebracht oder so. Oder sowas wie die Antilopen-Gang oder keine Ahnung, wer auch immer.
Motrip finde ich sehr cool. Curse ist immer noch ein großer, auf jeden Fall geile Texte. Genau,
die sind aber natürlich auch schon länger dabei, ja klar.
Das ist jetzt, deswegen die nächste Frage. Hattet ihr damals, es gab in den 90ern so ein Beef, RHP, Rödel am Hartrein-Projekt, da war der Steffen großer Fan von, richtig? Und Fanta 4. Hattet ihr auch mal Probleme mit anderen deutschen Hip-Hop-Bands oder gab es das nicht?
Ja, uns fanden auch einige scheiße auf jeden Fall. Und Rödelheim-Hartrein-Projekt mochten uns damals auch nicht. Da gab es mal auf so einer kleinen Party, gab es mal so eine kleine Auseinandersetzung, aber nichts Schlimmes. Wir haben dann den Thomas H. viele Jahre später kennengelernt, super netter Typ und haben gemeinsam drüber gelacht. Und ich glaube, Moses P. ist auch, der hat sogar mal einen Solo-Song von mir in seiner Radiosendung gespielt. Und insofern.
Hier ist die Nachtschicht.
Das unter Jugendlichen Leichtsinn abgebucht und
wie war das denn damals, weil Fettes Brot wirklich brutal erfolgreich, brutal beliebt, krasse Mega-Hits geschrieben. Wie war das denn, also vom Feeling her, als ihr dann zusammensitzt und merkt plötzlich, okay, krass, irgendwie das Ding läuft. Okay, ich glaube, irgendwie, also kann man das, wie fühlt sich das an, wenn man plötzlich merkt, das Ding geht hier richtig durch die Decke?
Ja, das ist so, man ist ja in dem Moment so drin und man reagiert ja die ganze Zeit eigentlich eher. Ne? Man macht ja, man ist die ganze Zeit unterwegs. Bringst du eine Platte raus, dann drehst du ein Video, dann geht auf einmal dein Song in die Charts, dann denkst du, wow, was ist denn jetzt los? Dann machst du aber schon die nächste Single, dann bist du auf Promotour, dann spielst du eine Tournee, dann denkst du, okay, krass, hier kommen ja viele Leute, dann, ja, aber im Sommer bist du dann schon wieder auf den Festivals und fangt euch schon mal an, Gedanken zu machen fürs nächste Album, dann spielst du im Herbst noch eine Tour, dann liegst du kurz zwei Wochen komatös zu Hause, dann gehst du wieder ins Studio, also du bist die ganze Zeit am Machen und Machen und Machen. Und um dich herum passieren die verrücktesten Dinge und du kriegst es aber alles gar nicht so richtig mit, weil du halt die ganze Zeit irgendwie das Ding so am Laufen hältst und irgendwie denkst, okay, wow, verrückt. Und ab und zu gibt es dann mal so Momente, wo man dann sich ganz kurz mal so zurücklehnt und so ein bisschen rauszoomt und so sieht, alles klar, krass, was hier alles gerade passiert oder passiert ist. Und das war bei uns natürlich der absolute Wahnsinn. Also da wir haben ja auf den größten Bühnen, also viel größer geht es da in Deutschland eigentlich nicht mehr und wir haben alle möglichen Preise gekriegt und so und das ist so ein Sechser im Lotto, ne? Also muss man ganz ehrlich sagen, davon träumen natürlich alle oder viele Menschen, dass ihnen irgendwie sowas passiert und ich hatte mit meinen beiden Mitstreitern das große Glück, dass das so war. Wir hatten nie so einen Karriereplan oder so. Also uns ist das tatsächlich eher passiert. Wir hatten Bock auf Musik, fanden Hip-Hop geil. Wir haben bei uns im Kinderzimmer haben wir Texte geschrieben, haben Geburtstagslieder für irgendwelche Kumpels aufgenommen, so in die ersten Demos. Und dann entwickelte sich das immer so weiter und weiter und plötzlich sind wir in der Bravo.
Aber ihr habt auch wirklich, man hat echt damals gute Laune bekommen von der Musik. Ich war immer schon ein Heavy-Metal-Typ, hab mit Hip-Hop nie viel am Hut gehabt. Ich erinnere mich noch, in meiner Klasse, in der Realschule, das war zu Zeiten von Jein, das muss 96 gewesen sein, war einer, der hat immer gesagt, Fettes Brot, wer so einen Namen hat, den kann man da nicht ernst nehmen. Und einen Tag später sitzt er an seinem Tisch, schreibt was und singt so vor sich hin, soll ich es wirklich machen? Oder? Und ich sag zu ihm, was singst denn du da gerade? Ja, das ist so ein Lied zwischen Ja und Nein, Ja. Und sagst, das ist fettes Brot. Halt's Maul. Am nächsten Tag, Alter, ich hab mir alle Platten gekauft. Und, yeah, also ihr habt wirklich geile Musik gemacht, die echt auch gute Laune gemacht hat. Das muss man sagen. Ne?
Ja, vielen Dank. Ja, genau. Humor war, glaube ich, so auch unser Einfallstor in die Musikszene. Also das... Wir waren einen Tick witziger als der Rest.
Das stimmt, das ist richtig, ja.
Boris, sag mal uns doch bitte.
Oh, Steffen, dein Mikro. Jetzt ist er kurz weg. Er wird gleich wiederkommen. Wir haben... Da ist er wieder, oder?
Ja.
So, Steffen, da bist du wieder. Sehr gut.
Ja. So, erneut laden.
Ist nicht schlimm, wenn du weg bist. Ja, das kommt, wenn man eine Bambusleitung hat, dann kommt es schon mal vor. Boris, ich weiß nicht, ob er nochmal wiederkommt, hallo, Steffen. Abend. So, Steffen, falls du jetzt wieder rausfliegst, mache ich die Abmoderation. Ansonsten mach du sie gerne.
Nee, ich wollte mal ganz kurz sagen, was wünschst du dir für St. Pauli? Also hast du jetzt noch ein, zwei, drei Wünsche, wo du sagst, Deutsche Meisterschaft oder Champions League oder einfach in der ersten Liga bleiben oder Ronaldo? Also hast du irgendwas, wo du sagst, was würdest du dir für deinen Verein noch wünschen?
Also, ich sag mal, kurzfristige Ziele natürlich den Klassenerhalt, ne? Auf jeden Fall. Mhm. Ich hätte ehrlich gesagt auch nichts dagegen, irgendwann mal international zu fahren. Ne? Also,
das fände ich geil.
Ihr als Frankfurter, ihr seid beide Eintracht-Fans.
Ja, Mann, gute.
Ihr kennt das ja, ihr seid ja mittlerweile in den Genuss gekommen, was ist in Barcelona oder wo habt ihr, waren
also Barca platt gemacht.
Ja. Genau. Und sowas wünsche ich mir natürlich auch. Vielleicht, es muss ja nicht gleich Champions League sein, aber
Conference League.
Ja, genau. Ich fahre nach Bukarest oder so, ist mir egal. Also, aber
also ich glaube, wenn da die St. Pauli-Anhänger mitkommt, da hast du aber Rabatz da. Aber hallo, das wäre schon geil.
Das denke ich auch, das könnte ganz lustig werden.
Also wir sagen vielen, vielen Dank. Kauft das Buch, kauft die Platten. Bitte riesigen Applaus, es war uns eine große Ehrenfreude. König Boris!
Wuhuhuhu! Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht bei euch.
Vielen, vielen Dank. Und ich darf fragen, du bist dann im Urlaub, weil du gesagt hast, wir könnten...
Genau, ich fahre jetzt hier in Hamburg, hat es hardcore geschneit. Also hier
ist, ja, alles, hier ist auch gerade.
Hier ist alles richtig dicht. Und ich fahre übermorgen in die Sonne.
Wo geht's hin, wenn ich fragen darf?
Die Kanaren.
Oh, der Feinde her.
Viel Spaß auf jeden Fall.
So die dunkle Jahreszeit ein bisschen verkürzen, aber ich bin pünktlich zum Derby, bin ich wieder da.
Sehr gut.
Wie ist da gerade das Wetter? Wahrscheinlich Sonne, 26 Grad und...
Nö, so um die 20.
20, aber ja.
Kann man machen. Kann man machen. Wir sagen vielen Dank, Boris, und einen großartigen Urlaub.
Danke, ciao, ciao.
Dankeschön, ciao.